So, hi ihr Lieben, guten Morgen. Seid ihr ausgeschlafen? Ja? Die Seite auch? Nee, Herr Kalef ist nicht ausgeschlafen. Ich meine, also wenn du merkst, dass er zwischendurch einschlummert, dann musst du ihn vielleicht einfach mal zwicken. Wäre das möglich, den Kalef kurz anzwicken, wenn du jetzt merkst, er ist gerade so am Wegdösen? Okay, exzellent, danke. Gut, haben wir alles geklärt. Schön, dass ihr da seid. Hi YouTube, hi alle Leute, die das live oder nachträglich die Predigt hören. Schön, dass du dabei bist. Ich hoffe, du nimmst was mit. Besonders schlau, denke ich, aber seid auch ihr Leute, die hier live dabei sind und die Gelegenheit nutzen, halt tatsächlich am Live-Gottesdienst teilzunehmen. Bin sehr dankbar für die ganzen Online-Möglichkeiten. Ich meine, meine Kleingruppe mache ich auch online. Ist cool, dass es die Möglichkeit gibt, aber es lässt sich halt nicht das komplette Gemeindeleben online abbilden. Also ich meine, klar sind es die Inhalte, es ist die Predigt und so weiter, aber ich meine, du wirst ja auch feststellen, das christliche Leben ist jetzt nicht einfach nur Kopflehre oder so, sondern es ist die Beziehung zum Herrn, aber es sind auch die Beziehungen zwischen den Christen, zwischen den Geschwistern halt. Und sorry, das lässt sich nicht 1:1 100% ins Internet verlagern. Also von daher, auch zu Hause, wenn du die Gelegenheit hast, guck doch einfach nochmal, ob Plätze frei sind. In der Regel sind Plätze frei. Ich weiß nicht, ob wir schon mal groß ausgebucht waren. Nutze es zwischendurch. Es würde, glaube ich, wäre eine Bereicherung für dich und auch für andere. Weißt du, du fehlst teilweise. Okay, gut, das war mein erster Impuls, aber das ist nicht die Predigt. Ich habe relativ kurzfristig die Predigt angeboten bekommen, vor 2 Wochen, und ich mache halt in meiner Kleingruppe gerade so eine Reihe halt über Altes und Neues Testament immer so häppchenweise, also jetzt auch eine kleine Schleichwerbung. Solltest du in mein Beuteschema fallen und ein junger Mann sein, also irgendwo in diese Kategorie junger Mann, was weiß ich, 16 bis wann hört man auf, ein junger Mann zu sein? Irgendwann in den 30ern. Dann schau doch vorbei, also wir machen das donnerstags alle 2 Wochen auf Teams. Die anderen 2 Wochen machen wir dann Sport freitags, aber das ist eine separate Kleingruppe. Aber jedenfalls kannst gern dazukommen, wenn du junger Mann bist. Sorry Eva, der Zug ist abgefahren, es läuft nicht. Gut. Also wie gesagt, nee, weil sie kein Mann ist. Deswegen kommst du, wir sind so drauf, dass wir eine Frauenquote bei uns eingeführt haben, nämlich 0%, okay? Also ist jetzt, ich weiß nicht, ob das sexistisch ist, ich hoffe nicht. Ich hoffe, es passt. Kann man machen, oder? Ganz genau, habt ihr auch recht. Okay, gut, genug davon. Ja, und jedenfalls dachte ich so, ja, das ist wahrscheinlich auch was, die Gemeinde mit Gewinn halt mal hören kann, halt einfach so alles Altes oder Neues Testament, der Zusammenhang davon. Du wirst ja auch festgestellt haben bei einer Bibellektüre, dass die Bibel sich naturgemäß in 2 Teile aufteilt, Altes Testament und Neues Testament. Das müsste dir irgendwann aufgefallen sein, oder? Okay, und dann ist halt die Frage, weißt du, warum sind die da, was für eine Funktion haben die, und darum soll es heute gehen. Gut, machen wir das? Ja, gut, dann bete ich erst noch. Und du kannst ja dich einklinken. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Du sagst, du 2 oder 3 in deinen Namen versammelt sind, da bist du mitten unter ihnen. Und das ist eine Zusage, und du lügst ja auch nicht, Herr. Es ist demnach auch so, Herr. Und ich danke dir, dass du uns auch die Augen öffnest, das wirklich zu sehen, und die Herzen öffnest, das wirklich zu empfangen. Ich bitte dich, hilf uns, mit dir einen Schritt weiter zu gehen, dich besser kennenzulernen, auch einfach mehr das auszupacken, was du für uns alles am Kreuz erkauft hast. In Jesu Namen. Danke, Herr. Amen. Right. Ja, ist ein guter Tag. Also wie gesagt, ich bin schon 40, ich bin jetzt selber kein junger Mann mehr. Seit gestern bin ich stolzer Besitzer eines Teenagers. Ist das cool? Mein Sohn Elias ist 13 geworden. Krass, oder? Herzlichen Glückwunsch nachträglich, lieber Elias. Könnt ihr alle sagen. Also, ich weiß nicht, ob du Vater oder Mutter bist, und das ist ja auch so ein riesen Vertrauensbeweis Gottes, das stelle ich immer wieder fest, halt einfach. Also die Tatsache, also ich bin ein riesen Fan von meinen Söhnen, halt einfach, sind geniale Männer, die was bewegen werden im Leben. Und dass Gott die uns tatsächlich anvertraut hat, halt für so einen langen prägenden Zeitraum, halt einfach, dass wir so viel Zeit mit denen verbringen dürfen und die prägen dürfen, ist echt ein riesen Vertrauensvorschuss von Gottes Seite. Und ich will das echt nicht leichtfertig nehmen. Es ist ein Riesending. Also wenn du Vater bist, ich hoffe, du weißt auch einfach, dass das ein Liebesbeweis von Gott ist an dich. Er zeigt dir damit einfach, ich habe dich sehr lieb und ich vertraue dir was ganz Kostbares an. Ich habe auch Vertrauen in dich, dass aus dir was wird. Also Vater, nimm deine Kinder auch als Vertrauensbeweis und Liebesbeweis Gottes. Gut, ja, jetzt muss ich die Kurve zur Predigt bekommen. Also Altes und Neues Testament, darum geht's. Ich habe... Also es ist ein Riesenfass, weißt du, ich meine, ich hätte jetzt keine Schwierigkeit darüber, 2 Jahre Zellgruppentreffen, Kleingruppentreffen zu machen, und jetzt in der Predigt musst du jetzt natürlich irgendwie einen kleinen Ausschnitt halt einfach anschauen. Ich würde ganz gerne einfach mit meiner ersten Bibelstelle anfangen. Also es geht so darum, weißt du, welche Funktion hat das Alte Testament und welche Funktion hat das Neue Testament? Du wirst ja auch festgestellt haben, das Alte Testament liest sich einfach anders als das Neue, oder? Hast du wahrscheinlich festgestellt. Wahrscheinlich wirst du auch festgestellt haben, im Alten Testament gibt es so Sachen, die lassen sich sehr flutschig lesen, die ganzen Geschichten halt einfach, die liest man gerne. Psalmen auch, Sprüche geht auch, und dann gibt's Sachen, die einfach ein bisschen, wo du einfach ein bisschen mehr kauen musst, halt einfach. Die Chroniken, die ganzen Geschlechtsregister, die Opfervorschriften, die ganzen Gerichtsandrohungen bei den Propheten und so. Also, da siehst du ja auch, okay, das liest sich nicht in derselben Weise wie das Neue Testament. Und jetzt ist halt die Frage, warum ist das so und was macht man damit? Weißt du, als Christ, also es geht mir darum, dich so ein bisschen, dir die Bibel halt einfach ein bisschen schmackhaft zu machen, das ist so mein Ziel, weil ohne die Bibel als Christ kommst du nicht weit. Kommst nicht vorwärts, du brauchst die Bibel. Okay, erste Bibelstelle. Ja, okay. Das steht im Johannesevangelium. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Also erst schon mal, die Bibel überschreibt das Alte Testament mit diesem Schlagwort das Gesetz. Und das Neue Testament im Grunde geht um die Gnade und die Wahrheit Jesu Christi. Das Neue Testament ist im Wesentlichen fokussiert auf die Offenbarung der Person Jesus Christus halt und die Gnade und die Wahrheit, die Jesus uns angeboten hat. Wir haben ja festgestellt, dass das Neue Testament mit den Evangelien anfängt, die halt einfach die Berichte sind über Jesu Leben. Und danach die ganzen Briefe schließen so im Grunde ein bisschen auf, was Jesus für uns am Kreuz erkauft hat. Darum geht es im Neuen Testament. Und für das Alte Testament wird jetzt hier einfach sehr plakativ gesagt, das Gesetz. Das Alte Testament beinhaltet ein bisschen mehr als jetzt das Gesetz, aber das ist im Grunde so der Kernpunkt halt einfach an dem Ganzen, okay? Das Gesetz, da geht es um diesen Bundesschluss, den Gott mit dem Volk Israel am Berg Sinai halt in der Wüste halt gemacht hat, nachdem sie aus Ägypten rausgekommen sind. Dann hat er mit denen einen Bund geschlossen und hat ihnen dann halt die 10 Gebote gegeben und diese ganzen Gesetzesvorschriften, ja? Und jetzt auch zeitlich, oder jetzt, wenn du halt einfach das Alte Testament anguckst, halt einfach im zweiten Buch Mose wird dieser Bundesschluss halt getroffen. Und im Grunde alle anderen Bücher berichten halt über Sachen, die unter halt diesem neuen Bund, unter diesem alten Bund halt, diesem alten Gesetzesbund halt einfach, den Gott mit Mose geschlossen hat, halt einfach sich abgespielt haben. Ausnahme wäre das Buch Hiob, das wahrscheinlich spielt sich in der Zeit vor dem Gesetzes, dem alten Bund halt ab. Aber der Rest, im Grunde, das komplette Alte Testament ist unter diesem alten Bund. Aber es gibt halt noch ein bisschen mehr, was drin ist, aber da komme ich noch zu. Aber grundsätzlich, so Schlagworte sind Neues Testament, Jesus Christus, seine Gnade und Wahrheit, Altes Testament, das Gesetz. Okay, gut, schauen wir uns mal an, was hat Jesus, der offensichtlich die Offenbarung des Neuen Testaments ist, ist so der Kern, was hat er denn zum Alten Testament gesagt? Das hier. Okay, das ist am Anfang vor der Bergpredigt und Jesus meint dann halt zu seinen Zuhörern, gerade schon vorweg, bevor wir weitermachen, ich bin nicht gekommen, das Alte Testament wegzunehmen halt einfach. Ich sage jetzt nicht einfach Schwamm drüber, das brauchen wir nicht mehr, sondern er hat gesagt, nee, nichts, kein einziges, also er sagt hier, Himmel und Erde, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Also das Alte Testament kannst du als Christ jetzt nicht einfach wegschneiden. Das ist schon mal die erste Sache, die wir zu dem Ganzen sagen müssen halt einfach. Als Christ kannst du jetzt nicht einfach sagen, ich bin jetzt Christ, ich lebe unter dem neuen Bund, Altes Testament, das schneide ich jetzt aus meiner Bibel raus. Packen wir zum Altpapier, ich arbeite nur noch mit dem Neuen Testament. Das funktioniert schon mal nicht, weil Jesus selber gesagt hat, nee, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein Strichlein halt vergangen sein davon. Wird davon vergehen halt einfach, bis alles erfüllt ist. Und dann sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Ja? Also Jesus hat das Alte Testament und das Gesetz nicht aufgelöst, sondern er hat es erfüllt. So, und das ist jetzt die Sache, die du halt beim Lesen des Alten Testaments halt ein bisschen beachten musst halt einfach. Erstens mal, Jesus hebt das Alte Testament nicht auf, sondern er bestätigt es und er erfüllt es. Du wirst feststellen, dass Jesus allen Bedingungen des Alten Testaments Genüge getan hat. Viele Sachen, von denen er gemacht hat, sind, also, es ist jetzt auch kein Zufall, dass Jesus am Passafest halt einen alttestamentlichen Feiertag gekreuzigt wurde. Das hat schon seinen Grund. Dazu müsstest du halt einfach gucken, was war denn das Passafest? An Pfingsten ist der Heilige Geist gekommen. Das war jetzt auch nicht irgendwas, was sich Kirchenväter im Mittelalter ausgedacht haben. Pfingsten ist auch ein alttestamentarischer Feiertag. Er hat auch allen Gesetzesvorschriften Genüge getan. also er hat sich voll halt dem Ganzen unterworfen und hat es selber erfüllt, halt einfach, er hat gegen kein Gebot verstoßen, aber er hat es halt auch mit seinem Leben bestätigt. Er hat jetzt nicht gesagt, Schwamm drüber brauchen wir nicht. Okay? Also Jesus hat es bestätigt und hat es erfüllt. Und in seiner Person sind halt auch gewisse Sachen aus dem Alten Testament tatsächlich halt erfüllt halt. Und die brauchst du halt deswegen jetzt auch nicht mehr unbedingt beachten oder halt befolgen. Einfachstes Beispiel sind jetzt die ganzen Opfervorschriften. Also wenn du jetzt das Alte Testament siehst und dann steht, oh, wenn du gesündigt hast, dann musst du jetzt aber eine Ziege dir schnappen, zum Hohepriester laufen. Ihr seht ja, wir haben keine Hohepriester mehr. Wir bringen unsere Ziegen nicht mehr. Wir schneiden denen nicht die Kehle durch und lassen sie ausbluten halt und verbrennen sie nicht auf dem Altar, weil das hat Jesus in seiner Person am Kreuz erfüllt. Okay? Da könntest du jetzt den Hebräerbrief drüber lesen. Der geht sehr stark auf diesen Zusammenhang Jesus als unser Hohepriester halt ein. Und im Grunde, so jetzt Pi mal Daumen, kannst du halt einfach schon sagen, die Opfervorschriften des Alten Testaments sind in der Person Jesu erfüllt. Also musst du jetzt keine Gedanken machen, wow, habe ich mein Opfertier, ist es überhaupt ein reines Tier, hat das vielleicht ein falsches Auge oder so, da musst du dir keinen großen Kopf drum machen als Christ des Neuen Testaments, weil das hat Jesus definitiv erfüllt. Dann gibt's aber andere Sachen, wo du ja sagen musst, das hat Jesus jetzt nicht irgendwie weggenommen, das ist jetzt nicht erfüllt und du kannst jetzt einfach was anderes machen. Weißt du, in den 10 Geboten steht jetzt, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst dir keine Götzenbilder machen und die anbeten. Solche Sachen. Sex gehört in eine Ehe zwischen Mann und Frau. Und da kannst du jetzt nicht einfach sagen, warte mal, Jesus, neuer Bund, Gnade, Gott, vergib mir eh alle meine Sünden, ich räume jetzt mal die nächste Bank aus. Halt einfach. Es ist auch jedem völlig klar, dass dieses Gesetz halt jetzt nicht weggenommen ist. Es ist ja trotzdem wahr, dass du nicht stehlen sollst. Auch was das Sexuelle angeht, da möchte ich euch Christen halt auch sagen, ja, wir leben in einer Zeit, die komplett in die andere Richtung geht. Weißt du, und da ist ja die Frage, was kannst du als Christ supporten? Hör mal, du kannst eine Menge Sachen machen und dann das Label Christ draufstecken, sagen, ja, ja, ich bin Christ, aber das ist schon kein Problem, kannst du machen. Aber du kannst halt nicht alles machen und gleichzeitig Jesus nachfolgen. Weißt du, wenn Jesus nicht in diese Richtung unterwegs ist, dann kannst du zwar in die Richtung gehen, aber du folgst nicht Jesus nach. Wenn die Welt in die Richtung geht und Jesus in die Richtung geht und du gehst halt da lang und sagst halt, ja, ich bin aber Christ, kannst du machen, aber du folgst nicht Jesus nach. Okay? Und diese Frage sollst du dir jetzt als Christ halt auch häufiger stellen. Nicht die Frage, was kann man als Christ machen, was ist alles erlaubt, sondern in welche Richtung ist denn Jesus überhaupt unterwegs? Weil das wäre doch jetzt sehr unschön, finde ich, als Christ, wenn du sagst, ich bin Christ, ich will Jesus nachfolgen und dann irgendwann feststellst, oh, warte mal. Ich bin an einem komplett anderen Ort rausgekommen, als ich eigentlich wollte. Jesus ist da unterwegs gewesen und ich bin komplett anders rausgekommen halt einfach. Also, ja, wie gesagt, es gibt Sachen, die hat Jesus definitiv nicht aufgehoben. Jetzt beispielsweise Ehebruch. Sagt das Alte Testament klipp und klar, du sollst nicht die Ehe brechen. Und sagt halt sogar, wenn jemand das macht und auf frischer Tat ertappt wird, wird er gesteinigt. Aber Jesus sagt dann halt zu seinen Nachfolgern, warte mal, das stimmt. Aber als Mann, wenn du eine Frau mit Lust in deinem Herzen ansiehst, halt einfach, hast du schon in deinem Herzen die Ehe gebrochen. Weißt du, Jesus geht es gar nicht so sehr um die Handlungen, sondern geht darum, dass du ein reines Herz hast. Also er hat die Sache im Grunde noch schärfer gemacht, halt, als das Alte Testament im Grunde macht. Also diese Form von Gesetz ist nicht aufgehoben. Die ganzen moralischen Aussagen, so Pima, also wie gesagt, wir reden jetzt einfach so von den groben Leitlinien. Opfervorschriften sind erfüllt. Moralische Leitlinien des Alten Testaments definitiv sind gültig. Also die sind gültig, die wirst du nicht verändert bekommen. Da werden wir nichts an Gottes Willen halt ändern können, es ist einfach so. Es gibt dann Sachen, die so ein bisschen strittig sind, also ich meine, ihr seht jetzt, wir feiern beispielsweise, wir heiligen nicht den Sabbat. Da wird jetzt das Alte Testament sagen, du sollst den Sabbat heiligen, aber das machen wir nicht, weil das ist Samstag. Die Juden machen das, es gibt auch christliche Gruppierungen, die das machen. Ich würde sagen halt einfach, Jesus ist unsere Ruhe halt einfach. Ich merke schon, dass der Ruhetag trotzdem seinen Sinn hat. Also ich hätte keinen Bock durchzuarbeiten 7 Tage. Aber da habe ich jetzt den Eindruck, nee, warte mal, ich denke, das ist okay. Es ist in Jesus erfüllt halt. In diesen Ruhetag heiligen wir auch, indem wir in Jesus bleiben ein Stück weit. Aber das sind so ein bisschen strittige Fragen. Aber das musst du halt, das wirst du halt jetzt, wenn du das Alte Testament halt durchliest, wäre das so eine Frage, die du dir stellen müsstest. Ist das jetzt in Jesus erfüllt in der Weise, dass es für mich nicht mehr relevant ist? Oder ist es eine Sache, die Jesus zwar in Jesus erfüllt ist, aber die trotzdem Bestand hat halt einfach, wie jetzt diese ganzen moralischen Sachen. Also das musst du halt im Umgang mit dem Alten Testament halt einfach mit dir und Jesus halt einfach klar machen, in welche Kategorie fällt denn das jetzt? Okay? Und manche Sachen musst du halt auch mit dem richtigen Auge anschauen, die du im Alten Testament siehst. Ja? Grundsätzlich, wie gesagt, das Alte Testament hat eine andere Funktion als das Neue Testament. Die Bibel sagt darüber im Galaterbrief, dass das Alte Testament ein Schulmeister, ein Lehrmeister auf Christus hin ist. Das Ziel des Alten Testamentes ist es, dich auf Jesus vorzubereiten. Okay? Im Grunde jetzt auch, ich komme nachher noch mit Bibelstellen aus dem Römerbrief, da Paulus setzt sich sehr stark mit diesem Zusammenhang Altes und Neues Testament und das Evangelium halt unserer Rettung und auch Gerechtigkeit setzt er sich auseinander. Und da ist es halt so, das Alte Testament im Grunde sagt dir, was Sünde ist. Es sagt dir, wie Gott über die Sachen denkt halt einfach. Es sagt dir beispielsweise auch, dass da ein Opfer für notwendig ist halt einfach. Da muss Blut für fließen. Das ist die Offenbarung der ganzen Opfervorschriften. Da muss definitiv ein Opfer für stattfinden. Jemand muss dafür sein Leben lassen. Eigentlich du. Aber im Alten Testament wird dann erstmal halt, werden die Tiere halt als Substitut halt, als Ersatz dafür halt eingesetzt. Aber im Grunde sollte das alles auf Jesus hinweisen. Einer wird definitiv für die Sünde sterben. Eigentlich wärst du es halt als logische Konsequenz deiner Sünde, weil die Sünde führt zum Tod. Der Römerbrief sagt beispielsweise, der Lohn der Sünde ist der Tod. Also einer wird sterben halt einfach. Das ist das, was das Alte Testament sagt. Und Gott hat im Grunde das Volk Israel schon vorbereitet und gesagt, ich will da eigentlich was an, ich will nicht, dass du stirbst. Ich will, dass was anderes halt dafür eingesetzt wird, aber es hat alles auf Jesus hingedeutet. Also es war so eine Vorbereitung auf Jesus. Und dann sagt, und da kommen wir gleich zu, sagt das Alte Testament, im Grunde sollst du halt auch einfach diese Message bringen, halt einfach die Messlatte ist zu hoch. Du allein aus deiner Kraft, aus deinen Anstrengungen wirst diese Power nicht haben, um halt einfach dich heilig zu machen vor Gott. Das ist eigentlich die Message des Alten Testaments so. Gehe ich nachher, wie gesagt, noch ein bisschen genauer drauf ein. Also wir hatten uns dann neulich in unserer Bible Study. Ich hatte als erstes Arbeitstitel für meine Kleingruppe Bibelstunde für junge Männer, aber dann wurde ich zu Hause gedisst von meinen Kindern, die meinten, na, das hört sich an, als hätte sich die Oma Maria den Titel ausgedacht. Und dann habe ich irgendwann nochmal nachgebessert und habe es in Bible Study Neudeutsch umbenannt. Okay, also jedenfalls, wir haben uns dann neulich so ein paar Stellen halt angeguckt und die habe ich jetzt nicht mehr in meine PowerPoint reingenommen, weil ich dachte, boah, es wären viel zu viele Bibelstellen, wenn ich jetzt anfange, alles reinzunehmen, dann sitzen wir noch übermorgen. Okay, also jedenfalls, wir haben uns drei Sachen so angeguckt, so im Grunde Altes, Neues Testament, einfach so Begebenheiten halt einfach. Im dritten Buch Mose, ich habe mir jetzt auch hier die Bibelstellen nochmal rausgesucht, aber ich kam es jetzt gerade nicht raus, da steht, was mit Ehebrechern passieren soll, ja. Da steht, wenn jemand auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt wird, dann wird er gesteinigt. Ist im Alten Testament auch verschiedentlich passiert, wenn Leute beim Ehebruch ertappt wurden, da gibt es dann auch Sachen, die berichtet wurden, dann sollte das Volk Israel selber halt Gericht ausüben. Das ist auch eine Offenbarung des Alten Testaments, dass halt Gericht kommen wird und die sollten es sogar selber in die Hand nehmen. Die haben das gemacht. So, also Altes Testament sagt, wenn jemand beim Ehebruch ertappt wird, dann wird er gesteinigt. Ist so. Du bist da nicht rausgekommen, da gab es dann noch keine Vergebung mehr für. Die Steine sind rausgekommen. Du bist gesteinigt worden. So, im Neuen Testament passiert das dann. Jesus läuft durch die Gegend und die Pharisäer, das waren die religiösen Leute der Zeit, die religiösen Juden, die eigentlich das Gesetz sehr ernst genommen haben. Aber jedenfalls, die kommen mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist, kommen die an, die haben sie halt geschnappt und bringen sie live zu Jesus. So, das Alte Testament ist sehr klar in dieser Sache. Es sagt halt einfach, diese Frau wird gesteinigt. Fertig. Also da gibt's keine zwei Meinungen. Du brauchst jetzt nicht irgendwie einen Bibelkommentar rausholen. Altes Testament sagt, die stirbt. So, und jetzt wisst ihr aber alle, wie die Story ausgeht. Jesus sagt das nicht. Er sagt nicht, ich bringe die Frau jetzt um. Sondern er sagt halt, also erstmal macht er gar nichts. Und dann sagt er zu den Leuten, okay, macht das, holt die Steine raus und steinigt sie. Aber ihr seid eigentlich nur ermächtigt, das zu tun, wenn ihr ohne Sünde seid. Ja, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann wurden die Leute halt selber von ihrer Sünde überführt, weil sie halt gemerkt haben, warte mal, hier sieht's gar nicht gut aus. Und haben es nicht gemacht und sind weggegangen, haben sich der Situation entzogen. Und Jesus meint dann zu der Frau, ich verurteile dich auch nicht, geh hin, sündige nicht mehr. Ja, also man muss auch festhalten, Jesus hat jetzt nicht gesagt, ist nicht so schlimm, mach einfach weiter dein Ding, sondern hat gesagt, geh hin, sündige nicht mehr. Also der Ehebruch war eine Sünde, ist eine Sünde, wird immer eine Sünde sein. Und auch wenn du am letzten Tag, am Gerichtstag halt vor Gott auftauchst, wird das ein Problem von dir, für dich sein, wenn du halt nicht Buße darüber getan hast. Vergebung, Umkehr etc. Es ist Sünde. Aber weißt du, Jesus sagt halt hier, ich bin nicht gekommen, um jetzt das Gesetz Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe umzusetzen, sondern ich bin gekommen, die Leute zu retten. Ich selber will ja die Strafe für ihre Sünde halt bezahlen. Okay? Also das ist, was Jesus jetzt hier an dieser Stelle macht. Er übt jetzt hier nicht Gericht aus an dieser Stelle, sondern er sagt, warte mal, ich selber will die Strafe dafür ja tragen und ich will, dass diese Frau gerettet wird. Ich will nicht, dass sie stirbt und dann eventuell in die Hölle geht, sondern ich will, dass sie gerettet wird. Okay, da siehst du schon, Altes Testament, Neues Testament funktioniert nach anderen Gesetzmäßigkeiten. in 1. Könige, da gibt es so eine Begebenheit. Im Alten Testament gab es halt so Propheten, Leute, die halt durch die Gott geredet hat. Und einer der bekanntesten war Elia. Und jedenfalls gab es dann die Begebenheit, der König von Israel war jetzt ein sehr gottloser Mann und ich will jetzt nicht die ganze Story erzählen, aber jedenfalls hat er dann einen Trupp Soldaten geschickt, um Elia zu verhaften. Wisst ihr, was mit dem passiert ist? Was ist passiert, Nadine? Die sind verbrutzelt worden, okay? Also die sind zu dem gekommen, total respektlos, kommen mit uns zum König halt einfach. Also sie haben den Mann Gottes keinen Respekt gezollt halt. Elia hat Feuer vom Himmel fallen lassen, hat gebetet und Gott hat Feuer vom Himmel geschickt und diese Leute sind gerüstet worden, der Typ und seine 50 Soldaten oder wie viel es waren. Dann kam ein zweiter Trupp an, selbe Sache, selbes Resultat. Dann kam ein dritter an, meinte, ey, nicht Gott, Mann Gottes, hab Erbarmen mit mir, weißt du, ich will doch auch leben, ich mache nur meinen Job, ich bin hier auf Befehl vom König, bitte, verschon doch mich, hab Gnade mit mir und meinen Leuten und dann meint Elia, ist gut und ist zum König mitgegangen. Okay? Altes Testament. Du hast keinen Respekt vor dem Mann Gottes und kriegst die Konsequenzen. So, Neues Testament. Jesus läuft durch die Gegend. Ich glaube, er ist durch Samaria unterwegs oder so. Und die Leute haben ihn halt nicht angenommen und keinen Respekt gezeugt. Okay, sie haben Jesus verachtet und haben ihn das spüren lassen. So, seine Jünger kannten ja das Alte Testament. Haben es rausgeholt und meinen, ey, wir haben die Lösung, Jesus. Lass uns doch, sollen wir nicht wie Elia damals, du bist doch größer bestimmt als Elia, lass uns doch auch Feuer vom Himmel fallen lassen und die Leute hier verbrutzeln. Also so haben die Jünger gedacht halt, weil sie halt, wie gesagt, noch diesen alttestamentarischen Spirit hatten. Und Jesus meinte zu denen, ihr wisst überhaupt nicht, welches Geisteskinder ihr seid. Ich bin nicht hier, um die Leute kaputt zu machen, zu verurteilen. Ich will die ja retten. Also Jesus hat die sehr stark halt einfach ermahnt an dieser Stelle und konfrontiert, meinte, ey, ihr wisst überhaupt gar nicht, was für ein Geist das ist, den ihr da habt. Ja, also Altes Testament, Neues Testament funktioniert nach anderen Gesetzmäßigkeiten. Auch da, wenn du jetzt den alttestamentarischen Spirit in dein Christenleben reinnimmst, es funktioniert nicht. Jesus sagt da, nee, es läuft anders jetzt. Es läuft anders. Okay, und dritte Sache. Schätzen, was war die dritte Sache, die ich sagen wollte? Gute Frage. Ach so, genau, das hatte ich schon mal in einer anderen Predigt. Also jedenfalls im Alten Testament gibt es dann Gesetze über Aussatz, so eine Art Leprakrankheit, eine Hautkrankheit, eine schlimme. Und da hieß es halt einfach, wenn du Lepra hast, als erstes musst du dich absondern von der Gemeinde halt einfach. Du wurdest halt ausgestoßen und stoßen aus der normalen Gemeinschaft. Es gab dann halt so kleine Leprakolonien, so kleine Leprasiedlungen, wo die halt zusammengelebt haben. Und du solltest halt deine Kleider zerreißen, Asche auf dein Haupt tun und rufen, unrein, unrein. Und irgendwann, wenn du dann doch rein geworden bist von deiner Krankheit und konntest du zum Priester gehen, der hat dich dann begutachtet, hat dich für rein erklärt und dann konntest du wieder zu deinem normalen Leben zurückkehren. Aber normalerweise, wenn du Aussatz hattest in dieser Weise, musstest du rufen, unrein, unrein und dich halt absondern. Im Grunde, was halt zeigt, Sünde, Krankheit ist eine schlimme Sache halt einfach, das ist, was das Alte Testament ja damit zeigt. So, jetzt kommt im Neuen Testament wieder Jesus von der Bergpredigt runter und ein Aussätziger kommt zu ihm. Okay, also erstmal dieser Aussätziger hat klipp und klar gegen das Gesetz verstoßen. Das Gesetz hätte zu diesem Mann gesagt, du näherst dich der Volksmenge, du wirst gesteinigt. Also das hätte eigentlich passieren müssen nach dem Alten Testament. So, dann wisst ihr aber auch, was passiert ist. Jesus hat nicht gesagt, jetzt reicht's, du wirst gesteinigt, du hast nicht unrein, unrein gerufen, wo ist die Asche? Sondern er hat ihn ja, ihr wisst, was er gemacht hat, ihr kennt die Bibel ja so weit und es wurde auch schon oft gepredigt. Also jedenfalls, Jesus hat gesagt, nein. Also der Mann meinte halt zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus meinte, ich will, hat ihn angerührt und meinte, sei rein. Ja? Auch wieder, das Alte Testament hatte eine sehr klare Regelung dafür, aber Jesus hat halt, ihr seht, dass Jesus, die Power von Jesus hat, dass die Power des Alten Testaments quasi übertrumpft. Weißt du, er hat jetzt nicht gesagt, ich übe jetzt halt Gericht aus nach dem Alten Testament, nach diesem Schubladen, sondern er hatte die Power halt einfach und hat den Menschen tatsächlich geheilt von seiner Krankheit. Ja? Okay. Also wir halten fest an dieser Stelle, Altes Testament und Neues Testament funktionieren nach unterschiedlichen Gesetzmäßigkeiten. Ich hoffe, das ist aus diesen drei Stories ein bisschen oder diesen drei Vergleichen klar geworden. Es funktioniert nicht nach demselben Prinzip. Wenn du das Alte Testament liest, dann musst du dir sehr klar sein, warte mal, das war eine komplett andere Zeit. Eine andere Funktion und jetzt ist neuer Bund. Also das wäre schon mal das erste, versuch nicht einfach Sachen aus dem Alten Testament einfach eins zu eins ins Neue Testament zu übertragen. Das wäre die erste Sache, weil, das muss ich dir halt auch sagen als Christ, der alte Bund wurde uns Heiden, keiner von uns ist jüdischer Herkunft, oder? Der alte Bund wird uns überhaupt gar nicht angeboten. du kannst nicht in den alten Bund rein, weil der dir angeboten wurde, okay? Den gibt es eigentlich für dich gar nicht, der Weg ist nicht für dich offen. Das sagt die Bibel auch in Philipperbrief beispielsweise steht, das weißt du, ihr wart, als ihr noch ungläubig wart, wart ihr ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels, ihr wart ohne Hoffnung, ohne Bündnis, ohne Zusage, ihr hattet im Grunde nichts. Erst jetzt in Jesus hat Gott halt das Gesetz, und das finde ich eine interessante Stelle, das habe ich jetzt auch nicht mit reingenommen, aber im Philipperbrief steht, dass das Gesetz eigentlich, dass die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzung steht da. Also im Grunde, das Alte Testament sollte auch eine Feindschaft zwischen halt Juden und Nichtjuden halt hervorrufen. Und das hat Gott halt in Jesus weggenommen. Aber auch da, wenn du jetzt die Welt mit offenen Augen anguckst, dann musst du auch feststellen, ist es doch schon irgendwie interessant, dass an Israel sich die Geister sehr stark scheiden. Dass irgendwie alle auf Israel einklopfen, oder? Da vereinigen sich jetzt auch heute, da vereinigt sich ganz links und ganz rechts vereinigt sich da. Das findest du im Westlichen, im Östlichen, in der arabischen Welt, alle sind sich da einig. Es hat aber einen geistlichen Hintergrund, sagt die Bibel an der Stelle. Okay, und nur in Jesus wird das weggenommen. Als Christ solltest du für Israel beten. Ganz ehrlich, die haben noch eine Funktion, auch in der letzten Zeit. Als Christ solltest du nicht da mitmachen. Du solltest eine sehr klare Haltung für das Israel Gottes halt einfach einnehmen. Dass jetzt da unfehlbare Leute in dem Staat Israel rumlaufen, glaubt ja auch kein Mensch. Also, dass sie jetzt ohne Fehler sind, behauptet keiner. Aber stell dich besser zu Israel als Christ. Gott hat diese Feindschaft weggenommen, diese Trennung zwischen Israel und Heiden. Okay. Gut, also das war so das Erste. Altes Testament und Neues Testament funktionieren nach anderen Gesetzmäßigkeiten. Es waren andere Zeitspannen halt auch einfach. Gut. Jetzt komme ich nochmal so zum nächsten Punkt, so im Römerbrief, wie gesagt, da geht es auch um das Thema Altes oder um Neues Testament halt, und es geht besonders halt um den Zusammenhang halt einfach, wie wird man gerecht? Also wie wirst du vor Gott gerechtfertigt? Es haben jetzt, also Leute, die jetzt keine wirklichen Christen im engeren Sinn, selbst keine Beziehung zu Jesus haben, die haben ja so die Vorstellung, Christ sein heißt jetzt halt, du befolgst eine Menge von Regeln halt, ein gewisses Set, eine Liste von Regeln halt einfach. Du befolgst nach gutem Gewissen die 10 Gebote, versuchst das halt zu machen, du gehst sonntags in den Gottesdienst, du gibst deine Kirchensteuer. Also, weißt du, so würden jetzt viele Leute halt einfach denken. Du befolgst halt ein paar Regeln halt einfach und glaubst an Gott, dass das Christsein ist. Aber das entspricht halt jetzt nicht dem, was die Bibel zu dem Thema sagt. Also so wirst du vor Gott schon mal gar nicht gerecht. Das ist, was der Römerbrief beispielsweise auch sehr klar macht. Okay. Gut, also was hat's mit dem Gesetz auf sich? Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Also wir lesen hier, das Gesetz hatte eine Funktion, es sollte Erkenntnis der Sünde bringen. Es war auch vorher schon, es gab auch einen Zeitpunkt, bevor das Gesetz gekommen ist, da haben die Leute auch gesündigt, sie sind auch gestorben aufgrund von ihrer Sünde. Aber sie haben es halt nicht richtig gecheckt, da war keine Erkenntnis der Sünde da. Also eigentlich, was das Gesetz machen sollte, war den Leuten Erkenntnis der Sünde zu geben. Also im Grunde, was das ganze Gesetz halt bewirken sollte, ist halt dir eine Sündenerkenntnis zu bringen. Und es ist halt auch so, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Das Problem an der Sache ist halt einfach, die Messlatte ist zu hoch. Weißt du, das Gesetz sagt, wenn du gegen ein Gebot verstoßen hast, hast du es gegen das Gesetz gebrochen, du wirst nicht mehr durch das Gesetz halt gerechtfertigt halt. Also im Grunde, du musst es halt völlig erfüllen, so wie Jesus das gemacht hat. Dann kannst du durchs Gesetz meinetwegen gerechtfertigt werden. Aber kein Mensch, der je geboren wurde, außer Jesus, hat das je erfüllt. Es ist so wie, also hier wird es vielleicht gerade noch gehen, aber jetzt angenommen, ich stelle mich jetzt hier hin und weißt du, die Aufgabe ist jetzt, spring bis zur Decke. Wir bräuchten jetzt einen höheren Raum, dann wäre es ein bisschen eindrücklicher. Sagen wir jetzt mal, stell dir jetzt einfach vor, der Raum wäre jetzt 20 Meter hoch, okay? So jetzt, wenn die Aufgabe jetzt ist, spring aus dem Stand und erreiche die Decke, okay? Die Decke ist 20 Meter hoch. Keine Ahnung, wie hoch ich komme, 2,50 vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht auch ein bisschen höher. Der Thomas Bob schafft die 4 Meter, vielleicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Die sportlichsten Leute schaffen vielleicht 5 Meter. Aber wenn das Ziel war, 20 Meter zu erreichen, dann ist es scheißegal, sorry, ob du jetzt 5,13 Meter oder 5,14 Meter gesprungen bist. Es ist irrelevant, weil du es nicht gepackt hast. Und das ist im Grunde die Message des Alten Testaments. Im Grunde ist das Alte Testament ein Standard, den keiner erreichen kann. Das war eigentlich das, was das Alte Testament zeigen sollte. Halt einfach. Ich habe ja neulich über das Gericht Gottes geredet und es ist einfach so. Du hast ein Date mit Jesus, am letzten Tag wirst du vor Jesus erscheinen Und da wirst du nicht groß aufkreuzen und mit deinen Kompetenzen ankommen, halt, was du alles erreicht hast im Leben und wie Hammer du warst, halt einfach. Du wirst nicht Gott beeindrucken. Es passiert nicht. Also ich weiß nicht, was deine Vorstellung ist, aber das wird so nicht laufen. Es wird nicht laufen. Okay, also, wie gesagt, das war, was das Alte Testament zeigen sollte. Jetzt ist aber außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Also wie gesagt, das Alte Testament sagt, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen. Ich weiß jetzt auch, auch da wieder landläufig halt jetzt auch einfach und viele Leute jetzt so sagen, so ein bisschen so Feldwald- und Wiesenchristen, hat Wilhelm Busch dazu gesagt, was jetzt ein bisschen älterer Begriff, aber jedenfalls Leute, die so ein bisschen christlich halt sind, die denken ja, ich bin doch nicht so schlecht wie andere, ich lese auch manchmal in der Bibel, ich habe ja schon umgebracht, habe ich schon gar keinen, weißt du, das muss doch reichen. Also das muss doch reichen, oder? Ist so okay. Aber weißt du, ich meine, die Heiligkeit Gottes ist halt schon eine Sache für sich. Ich finde so als Vergleich, um es dir jetzt vorstellen zu können, stell dir jetzt ein Glas vor und da ist Wasser drin. Okay, trinkst du. Man trinkt ja Wasser. So, stell dir jetzt vor, es ist ein Glas 0,3 mit Wasser. Trinkst du. So, stell dir jetzt aber vor, ich nehme einen Tropfen Rattengift und tu den in das Wasser rein. Es ist ja eigentlich Wasser. Es ist ja nur der eine Tropfen. Trinkst du das Wasser? Nö. Korrekt. Anderes Beispiel, was ich auch schon zwischendurch mal angebracht habe. Meine Großeltern, meine Oma, also das waren noch so Kleinbauern bei uns im Dorf, und meine Oma hat erst, glaube ich, irgendwann spät in den 90ern hat die erst ihr erstes fließende Toilette mit fließendem Wasser bekommen. Die ist sonst immer aufs Plumpslo gegangen. Tatsächlich, also bis in die 90er. Die haben wir noch in die 80er ihren Pferdekarren gehabt und so, also absolut oldschool. Jedenfalls, weißt du, die mussten ja trotzdem manchmal nachts auf Toilette und dann war es teilweise bitterkalt und die hatten keinen Bock, über den Hof zu laufen. Und wisst ihr noch, was Leute damals hatten? Einen Nachttopf. Stell dir vor, wie so ein Kochtopf, so ein bisschen mit einem Deckel drauf, aber halt dafür da, um das Geschäft zu verrichten. Der stand vorm Bett und die haben dann ihr Geschäft rein verrichtet, haben es am nächsten Tag auf den Mist gekippt. Okay? So, ist ein Nachttopf, machst du dein Geschäft rein, etc. So, wenn du jetzt aber sonntags eingeladen wirst und der Braten wird aufgetischt und der ist im Nachttopf drin, würdest du da den Braten essen? Ungern. Würdest du jetzt sagen, da reicht's mal grob mit einem Lappen durchzuziehen, dann packen wir die Soße da rein. Würdest du sagen, jo? Nein. Also vielleicht gibt's Leute, die schmerzfrei sind und klar, was in den Magen geht, geht in die Toilette, von da ist ein Stück weit egal, du hast recht, ein Stück weit. Aber nur, um es euch zu verdeutlichen halt einfach, weißt du? Ja klar, Mann, es ist vielleicht nur der eine Tropfen halt Rattengift in dem Wasser oder in dem Gummibärchen halt einfach, aber du isst es ja trotzdem nicht, du trinkst trotzdem nicht. Und so ist es halt mit der Heiligkeit Gottes. Gott ist fundamental anders als wir. Er ist halt einfach nicht sündig. Ja? Gottes Standard, Gottes Heiligkeit erreichst du einfach nicht aus eigener Kraft. Das Alte Testament sollte im Grunde diese ganze Message halt bringen, Mann, du packst es nicht. Okay? Und es sollte dich in die Arme von Jesus halt treiben. Okay. Die ganze Passage endet dann nochmal. Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben, das sei ferne, vielmehr bestätigen wir das Gesetz. Das Gesetz wird nicht aufgehoben, wir bestätigen es. Das ist halt was anderes, was halt passiert, nämlich Folgendes. Das ist jetzt ein bisschen weiter im Römerbrief. Da redet Paulus über die Juden halt einfach. Und er meint halt, die haben es halt einfach nicht gecheckt. Die versuchen halt, ihre eigene Werksgerechtigkeit vor Gott aufzurichten. Und deswegen haben sie es einfach, sie sind ihre Augen sind nicht offen für diese Gerechtigkeit aus Glauben. So, und der letzte Satz jetzt. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit. Okay. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Okay? Also was wir jetzt hier festhalten, Jesus ist nicht das Ende des Gesetzes. Ich habe ja eben schon gesagt, Jesus sagt an keinem Zeitpunkt, ich nehme jetzt einfach das Alte Testament weg und wir schmeißen es in die Mülltonne. Das hat Jesus nie gesagt und es ist nicht so. Das Alte Testament ist da, wird immer bleiben. Auch als Christ brauchst du es noch und lies es bitte. Aber das Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit. Er ist definitiv der Ende dieses Weges, halt einfach aus Gesetzeswerken gerecht vor Gott zu werden. Ja? Sehr wesentlicher Punkt halt einfach, was das Gesetz halt einfach oder was Jesus halt einfach macht, ist halt einfach diesen Weg, gerecht zu werden vor Gott, halt endgültig zu beenden. Und da ist es halt einfach so, du wirst aus einer Liste von Gesetzen oder Geboten wirst du vor Gott nicht gerecht. Entweder, wenn es das richtige Gesetz ist, wirst du es nicht erfüllen. Oder wenn es halt deine eigenen menschengemachten Regeln sind, dann nutzen sie nichts vor Gott. Du wirst jetzt nicht groß mit deinen CCLM-Checkpoints halt einfach bei Gott punkten. Weißt du, wenn du jetzt sagst, ah, ich habe aber immer meinen Zehnten gegeben, ich habe sogar eine Kleingruppe geleitet, ich war Dreamteam-Leiter dann später, als es dann so hieß, und ich habe immer an der richtigen Zeitpunkt die Hand gehoben und habe Halleluja gesagt. Weißt du, damit wirst du jetzt vor Gott nicht punkten. Also damit landest du nicht mit deinen Pünktchen da. Ah, das und das und das habe ich aber gemacht. Und der Pastor hat mir die Mütze aufgezogen beim XL-Treffen. Also ich hoffe, ihr versteht, wie ich das sage. Also ich will damit nichts entwerten, was jetzt der Pastor macht. Ich finde, wir haben gute Leiter. Ich bin sehr, sehr dankbar für Bernd und Iris, also und auch für unsere Gemeinde. Ihr wisst, dass ich das damit überhaupt gar nicht meine. Es geht mir jetzt nur darum zu sagen, damit wirst du vor Gott nicht kommen können. Du wirst halt nicht sagen können, ah, CCLM oder FEG oder ich bin aber auch ab und zu in die Move Church gegangen, weil die da einen viel tolleren Gottesdienst hatten. Darf ich jetzt rein? Also das läuft nicht, weißt du? Aus Gesetzeswerken kommst du vor Gott nicht weiter. Es läuft nicht. Du wirst es niemals schaffen. Und da muss man halt schon ein bisschen sagen, also ich hatte ja ein bisschen plakativ als Frage formuliert. Ich denke, wenn wir uns so ein bisschen examinieren, wenn wir uns so ein bisschen untersuchen, werden viele Christen schon feststellen, dass viele von uns trotzdem noch so diese Denke so ein bisschen unterschwellig ja schon noch in uns drin haben. Dass du diese Denkweise hast, ah, jetzt muss ich aber Bibel lesen, mindestens 5 Kapitel und jetzt muss ich aber doch mindestens mal eine Viertelstunde am Tag beten, sonst kann Gott mich ja nicht lieb haben. Weißt du, so, dass du doch noch mal versuchst, durch deine eigenen Dinge halt Gott jetzt irgendwie besonders wohlgefällig, also gerecht zu werden vor Gott. So ein Stück weit, denke ich, ist es bei den meisten von uns noch drin. Und da ist es halt wirklich, die Bibel sagt, da komme ich auch nachher nochmal zu, am Ende von dieser ganzen Passage, wir müssen unser Verstand erneuern. Verändert wirst du halt, wenn du dein Denken erneuerst. Aber jedenfalls, Jesus beendet diese ganze Sache. Du bist gerechtfertigt durch was Jesus getan hat, da komme ich gleich zu. Nicht durch deine eigenen Werke. Deine eigenen Werke, das sagt das Alte Testament. Es ist ja gut, weißt du, das ist ja dann die weitere Sache, aber du bist ja geschaffen zu guten Werken, aber wie gesagt, deine eigenen Werke machen dich vor Gott niemals gerecht. Fertig. Okay. Gut. Ich gebe gerade diese Passage nochmal weiter durch. Mose beschreibt nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, so: Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Das ist, wie gesagt, Altes Testament. Der Mensch, der diese Dinge tut, diese Gebote erfüllt, der wird durch sie leben. Das ist die Werksgerechtigkeit, die Gerechtigkeit aus Werken. Das ist der alte Bund. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben redet so: Das Wort ist dir nah in deinem Mund und in deinem Herzen. Mund und Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Also was das Neue Testament stattdessen anbietet, ist die Gerechtigkeit aus Glauben. Und da geht es darum, mit deinem Herzen wirklich zu ergreifen, was Jesus für dich am Kreuz getan hat, dass er stellvertretend für dich gestorben ist, dass er die Schuld, die du hattest, und die Strafe für die Schuld am Kreuz für dich getragen hat. Und dass du einfach sagst, das nehme ich so an, ich gebe dir mein Leben komplett, Jesus, und dafür nehme ich all das, was du für mich hast. Okay? Es ist dieser neue Bundesschluss. Die Bibel redet von Bünden. Sowas wie der Ehebund. Die Ehe ist kein Vertrag nach Gottes Prinzip jetzt halt einfach. So ein Vertrag, wo du jetzt sagst, du machst das und das und dann mache ich das und das. Und wenn du es nicht machst, dann lassen wir uns scheiden. Sondern die Bibel sagt, ein Bund, was meines ist dein, komplett. Und der andere sagt auch, was meines ist dein. Dann hast du einen Bund, weißt du, ich gebe dir mein Leben, du gibst dir mein und der andere sagt auch, ich gebe dir mein Leben. Old Shatterhand und Winnetou haben das so gemacht, dass sie so eine Blutsbrüderschaft geschlossen haben, dass sie sich hier was eingeritzt haben und dann Blut an Blut gelegt haben, halt einfach um zu sagen, ey, mein Leben ist dein Leben und dein Leben ist mein Leben. Das ist ein Bund, okay? Und das ist jedenfalls dieser Bund, und in der Bibel gibt es verschiedene Bünde, die geschlossen werden, und die wichtigsten sind halt dieser alte Bund, der mit Mose geschlossen wurde, und der neue Bund, der mit Jesus geschlossen wurde. Beide wurden mit Blut besiegelt. Im alten Bund wurde halt, da wurde ein Opfer vergossen, Blut vergossen. Im Neuen Testament wurde auch Blut vergossen, nämlich am Kreuz. Und dieser Bund heißt halt einfach, Jesus sagt, alles, was ich habe, gebe ich dir. Und du sagst, Jesus, alles, was ich habe, gebe ich dir. Der Deal ist für dich besser. Aber es ist ein sehr guter Deal, okay? Also vertrau mir, es ist der beste Deal, den du machen kannst. Weißt du, was hast du schon anzubieten? Jetzt mal ehrlich, unser Leben ist doch echt, ey, für sich genommen, ist es doch... Also wenn ich jetzt gerade so auf die 20 Jahre, bevor ich Christ wäre, wenn ich da drauf schaue, ey, was hatte ich da in der Hand, Mann? Ich hatte eigentlich nichts groß zu bieten. Also jetzt außer halt jetzt wirklich die Entscheidung zu sagen, ey, hier ist es, Jesus, ich gebe auf. Außer dieser Entscheidung hatte ich eigentlich nicht groß was zu bieten. Also wenn ich jetzt auf meine Erfolge und meine Stärken schaue, sorry, also was war das schon wert? Aber ich habe es Gott gegeben und Jesus sagt dann umgekehrt, alles, was ich habe, ist dir. Genial. Und das ist halt, diese Sache halt wirklich einzugehen und zu sagen, ich gebe mich dir völlig und dann aber auch, ich nehme völlig an, was du für mich getan hast, das ist Christenleben. Okay, im Grunde, was du machst, ist, du legst dein Leben völlig hin und du empfängst völlig, was Jesus für dich getan hat. Weil er hat alles für dich getan am Kreuz. Im Glauben empfängst du es. Okay. Das muss ich jetzt auch so ein bisschen zusammenfassen. Also ihr müsst jetzt vielleicht nicht die ganze Passage durchlesen. Das ist auch im Römerbrief. Und da verweist halt Paulus auf Abraham und auf David. Das sind jetzt auch Charaktere, die im Alten Testament halt stehen. Aber die ein Stück weit halt nicht so komplett unter diesem alten Bund halt gelebt haben. Also Abraham schon gar nicht. Abraham wird der Vater der Gläubigen genannt, sowohl der jüdischen Gläubigen als auch der nicht-jüdischen Gläubigen. Mit Abraham hat Gott einen Bund geschlossen und hat er gesagt, ey, in dir werden alle Völker gesegnet werden. Und im Grunde hat er in diesem Bund mit Abraham halt einfach, da hat er halt einfach beschlossen, dass er in diese Linie von Abraham, dass er da Jesus reingeben wird und durch Jesus halt Errettung für alle Völker erkaufen wird. Jetzt muss ich gucken, dass ich meine Zeit nicht überstrapaziere. Also da könnte ich jetzt noch deutlich drauf eingehen. Das wäre so die Situation, wo man einfach eine 3-stündige Predigt bräuchte, aber ich habe sie nicht. Okay, aber es interessiert euch ja auch gar nicht, deswegen höre ich jetzt auf, davon zu reden. Nee, ich meine, ich höre auf davon zu reden, was für eine Herausforderung ich gerade habe. Also, schau dir Abraham einfach mal an, das ist jetzt mein Impuls an dieser Stelle, schau dir Abraham an, da wirst du diese Story dann auch sehen, also er hat ja, Gott hat ihn rausgeholt aus einer Situation, er ist in einem komplett gottlosen Land halt aufgewachsen und Gott hat ihm gesagt, geh in das Land später Israel, Kanaan halt, da ist er hingegangen und er war kinderlos und schon alt und Gott hat halt zu ihm gesagt, nee, dein Knecht wird nicht dein Erbe sein, schau in den Himmel, so viele Sterne, wie du da siehst, wie viele siehst du, unzählbar viele, so viele Nachkommen wirst du haben. Und dann steht da, Abraham aber glaubte Gott und dann sagt jetzt die Bibel auch, das ist 1. Mose 12 und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Er glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Abraham hat keine Gesetzeswerke erfüllt und ist trotzdem gerecht gesprochen worden, weil er Gott geglaubt hat. Gott hat eine Zusage gemacht und Abraham hat sie ergriffen. Dadurch wird er gerechtfertigt. Abraham hat die Gesetzeswerke, die später gekommen sind, definitiv nicht erfüllt. Was du vielleicht auch weißt, er hat seine Halbschwester geheiratet. Er kam aus dem heidnischen Kontext und hat seine Halbschwester geheiratet. Nach dem Alten Testament wäre er gesteinigt worden. Okay, gut, dass es das Gesetz nicht gab. Also Abraham war ein Mann des Glaubens und er ist halt in den Segen Gottes eingetreten, obwohl er die Gesetzeswerke nicht mehr hatte. Er kannte sie nicht und hat sie schon gar nicht erfüllt. Und er hat auch zwischendurch noch daneben gelangt in seinem Leben, werdet ihr bei Abraham auch sehen. Ja? Aber durch den Glauben ist er in den Segen Gottes eingetreten. Und Gott hat ihm ja auch schon den neuen Bund verheißen. Du siehst dann auch diese Story, wo Gott ihm gesagt hat, opfer deinen Sohn Isaak. Er hat dann den Sohn bekommen. Und dann hat er dann direkt gesagt, komm mit Isaak, wir gehen. Sind zu dem Berg gegangen halt einfach. Und dann siehst du halt, dass Isaak das Feuerholz auf seinem Rücken den Berg hochgeschleppt hat. Abraham war zu diesem Zeitpunkt ein alter Mann, ein sehr alter Mann, Isaak wahrscheinlich ein Jüngling oder ein junger Mann. Er war stark genug, um einen Haufen Holz halt, also jetzt nicht, die haben da nicht ein kleines Feuerchen gemacht, sondern es war ein Stapel Holz. Der hat es auf der Schulter geschleppt, also Isaak war jetzt kein Schwächling. Auf dem Gipfel hat dann Abraham gesagt, okay, jetzt bin ich dich da drauf und das hat er hat ihn jetzt nicht irgendwie vergewaltigt und da drauf geschmissen. Die müssen da schon, Isaak muss so viel Vertrauen gehabt haben zu Abraham, dass er gesagt hat, okay, lass machen, ich vertraue dir. Ja? Also er hat das Holz hochgetragen, den Berg hoch. Und dann hat Gott aber gesagt, nee, ich will das gar nicht. zu diesem Zeitpunkt haben die Heidenvölker noch Menschenopfer gebracht, ihren Göttern, und Gott hat gesagt, das will ich von dir überhaupt gar nicht, aber es war gut, deinen Glaubensgehorsam zu sehen. Und das hat offensichtlich was freigesetzt, weil Gott hat dir dann dasselbe gegeben, er hat seinen eigenen Sohn gegeben. Jesus hat das Holz, den Berg hochgetragen und hat sich da selbst als Opfer halt hingegeben. Also Abraham wurde das Evangelium im Grunde verkündigt und er hat es durch seinen Glaubensgehorsam halt aufgeschlossen. Abraham, wichtige Figur. Okay, wer Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung, etc. Dann verweist er jetzt hier noch auf David. David sagt nämlich zu einem Zeitpunkt, glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Da müsste ich jetzt auch zu sagen, David war ja definitiv ein Mann, der unter dem alten Bund gelebt hat, aber er war trotzdem einer, der durch seinen Glauben über den alten Bund hinausgegangen ist. Er hat ein Stück weit schon im Neuen Testament gelebt, obwohl er im Alten Testament gelebt hat, weil, du wirst auch festgestellt haben, David hat auf übelste Weise gesündigt, wie du und ich es wahrscheinlich nicht machen werden. Er hat Ehebruch begangen und danach einen Mord. Er ist zum Ehebrecher und zum Mörder geworden und er wäre 10-fach gesteinigt worden nach dem Alten Testament. Er hat eigentlich nicht überlebt. Aber David hat halt wirklich die einzig richtige Reaktion gehabt. Er hatte halt Erkenntnis davon, dass Gott eigentlich gar nicht Opfer will, sondern dass er es eigentlich halt in Jesus halt selber machen will halt einfach. Wenn du, ja, das wäre jetzt auch wahrscheinlich eine Predigt für sich, aber er hat nicht mal, als er diese Sache gemacht hat und konfrontiert wurde von Gott, er hat nicht mal ein Opfer dargebracht. Er hat einfach nur wirklich von Herzen Buße getan. Er hat sich Gott komplett neu ausgeliefert und gesagt, glückselig der Mann, dem Gott seine Sünden nicht anrechnet. Weißt du, er hat halt einfach durch Glauben, hat das halt einfach ergriffen, was Gott geben wollte. Also David halt auch, war auch so ein Mensch, der im Grunde durch seinen Glauben halt einfach in den Segen halt eingetreten ist. Und so ist es halt auch mit dir. Durch den Glauben empfängst du halt einfach all das, was Gott dir völlig unverdienterweise gibt. Das ist dein Job als Christ. Du musst halt zu Gott kommen und merken, ich verdiene es überhaupt nicht. Nichts von dem, was du mir gibst, kann ich mir irgendwie verdienen. Ich kann es nur als Kind empfangen. Anders geht's nicht. Das ist dein Job als Christ, durch Glauben zu empfangen. Gott sei Dank, du gibst es mir als Geschenk. Ich nehme es an, ich danke dir und ich bete dich dafür an. Das ist dein Job als Christ. Wie gesagt, Jesus hat das Alte Testament nicht aufgelöst. Das Neue Testament knüpft am Alten Testament an. Wenn du mal das Neue Testament aufschlägst, das fängt ja an mit diesem Geschlechtsregister Jesu. Und das sind alles Namen aus dem Alten Testament halt, Leute, die im Alten Testament gelebt haben. Finde ich auch eine sehr interessante Liste halt einfach, weil da gesagt wird, Jesus ist ein Sohn Abrahams und ein Sohn Davids. Wie gesagt, Abraham, der Mann, der seine Halbschwester geheiratet hat, David, der Mann, der ein Mörder und Ehebrecher war. Dann werden da noch ein paar Frauen erwähnt halt. Unter anderem Rahab, die Hure aus dem heidnischen Volk, wo das Alte Testament gesagt hat, in der zehnten Generation kommt aus diesem Volk keiner in mein Volk rein. Keiner von denen wird jemals zu Israel gehören. Die Frau war eine Hure, die hat schon mal 10-fach nicht in das Volk Israel reingepasst halt. Aber die Frau hatte Glauben. Lies dir diese Stelle an, die hat halt einfach gecheckt, warte mal, ihr seid mit dem lebendigen Gott unterwegs. Wir haben es alle gehört und haben Ehrfurcht vor euch in unserem Herzen halt einfach. Das ist Gott. Und diese Frau hat es tatsächlich geschafft, durch den Glauben halt rein zu werden und in das Volk Israel reinzukommen. Und sie hat es sogar in die Stammeslinie Jesu reingeschafft, durch ihren Glauben, Mann. Obwohl kein Weg da war. Das Gleiche mit der Frau von David. Weißt du, David hat Ehebruch begangen und der Sohn, der aus der neuen Beziehung halt, die völlig gegen das Gesetz war, ist in die Stammeslinie Jesu reingekommen. Durch den Glauben trittst du ein. Es ist eigentlich nur Unmöglichkeit, aber durch den Glauben empfängst du, was Gott dir anbietet. Es haben sich auch, wie gesagt, Leute schon nebenbei halt reingedrängt, weil sie halt einfach Glauben hatten und es ergriffen haben. Es war ihnen eigentlich noch gar nicht offen. Okay. Gut, das große Finale. Also, das Alte Testament Mose. Und dann, wie gesagt, Abraham und David sind auch noch Charaktere des Alten Testaments, die aber im Grunde nur so zum Teil halt Abraham schon gar nicht, der hat gar nicht unter dem Alten Bund gestanden und David ist halt auch ein Stück weit darüber hinausgegangen, halt durch seinen Glauben. So, jetzt geht Paulus nochmal einen Schritt weiter zurück, sogar bis zu Adam und Eva. Ja. Und warum macht er das? Okay. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hin gelangt ist, weil sie alle gesündigt haben, denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt, wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, welche nicht mit einer gleichartigen Übertretung gesündigt hatten wie Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Okay, da habe ich, glaube ich, auch letztes Mal schon ein bisschen was drüber gesagt. Ja, es ist so ein bisschen dieses Konzept Erbsünde, Original Sin auf Englisch, so ein bisschen angestaubt. Und auf der einen Seite, du wirst dich vor Gott ganz allein für deine eigenen Sünden verantwortlich machen lassen müssen am letzten Tag. Du wirst nichts gefragt werden über deinen Papa oder über deine Großtante. Du wirst da Rechenschaft über dein Leben geben. Aber, okay, du wirst ja auch festgestellt haben, dass teilweise die Sachen halt von vorigen Generationen Einfluss auf dich haben. Du hast vielleicht keinen Bock, so zu sein wie dein Vater und deine Mutter, aber du bist wie dein Vater und deine Mutter in einigen Bereichen. Wenn ich meine Schwester ansehe, dann sehe ich genial, mega, sie ist genial, ich muss auch genial sein. Wenn ich so eine geniale Schwester habe, muss ich Hammer sein. Das ist das Wesentliche, was ich mitnehme. Aber zwischendurch sehe ich halt auch, ey Mann, die hat die gleichen Issues wie ich, dieselben Sachen, hängt an exakt denselben Stellen wie ich, Mann. Und wie kann das sein? Weißt du, wir sind völlig unterschiedliche Charaktere, aber ich sehe dann, ey, ich weiß ganz genau, wo das herkommt. Ich weiß ganz genau noch mein Papa, ich weiß ganz genau, wie es war, ich weiß ganz genau, warum wir in diesem Bereich diese Schwierigkeiten haben. Okay? Weißt du, du bist nicht nur du bist ja auch ein Stück weit, weißt du, aus welcher Quelle bist du entsprungen? Wer waren deine Eltern? Wer waren deine Großeltern? Aber ein Stück weit noch mehr halt einfach, weißt du, wir sind alle aus einer getrübten Quelle entsprungen. Wir stammen alle aus einer getrübten Quelle. Jeder von uns, wir sind doch alle irgendwie verbogen. Weißt du, Adam hat halt gesündigt, wir haben eigentlich nichts damit zu schaffen, aber wir haben doch was damit zu schaffen, weil du bist aus dieser Quelle entsprungen. Du bist vor Gott nicht rein, halt weil du ein sündiges Herz hast. Du brauchst kein Pro-Seminar in der Uni zu belegen, um zu sündigen. Es kommt ganz natürlich. Weißt du, es muss dir keiner eine wissenschaftliche Abhandlung übers Lügen halt halten. Mir hat keiner beibringen müssen, wie ich was stehle. Weißt du, das ist ganz natürlich. Du brauchst ein Kind nicht belehren, wie es seine Eltern manipuliert. Oder? Es ist eine ganz natürliche Sache, weil deine Natur ein bisschen verbogen ist. Weißt du, wir haben das Potenzial, mega genial zu sein, und auch Nicht-Christen, stellst du ja auch fest, die sind ja trotzdem im Ebenbild geschaffen Gottes. Die sind zu den genialsten Sachen fähig und auch zu aufopfernder Liebe. Machen super Sachen, aber ein Stück weit sind sie halt auch verdorben, weißt du? Es ist halt ein verzerrtes Ebenbild Gottes. Wir sind halt alle doch zur Sünde geneigt. Wir machen Sachen, die eigentlich nicht richtig sind. Und wir wissen es auch, dass wir eigentlich verbogen sind. Okay. Und deswegen sterben wir ja auch alle. Du wirst ja auch festgestellt haben, ja, was Gott da gesagt hat, an dem Tag, wo ihr sündigt, sterbt ihr alle. Es ist nicht sofort passiert, aber es ist doch passiert. Seitdem ist jeder gestorben. Okay, und jetzt meine letzte Bibelstelle, cool. Also, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zur Sünde gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Okay, das ist jetzt noch mein allerletzter Minipunkt, obwohl es eigentlich fast der zentralste ist. Wir haben ja eben gesagt, weißt du, ein Stück weit diese Schuld halt einfach, die in Menschen drin ist, diese Sündennatur, die ist da. Also die ist doch einfach sichtbar. Die ist sichtbar, wenn du die Nachrichten anmachst. Dann ist die Sündennatur der Menschen sichtbar. Du brauchst nur die Nachrichten anmachen, gucken, was in verschiedensten Ländern halt für krasse Sachen passieren und was Leuten antun, übersteigt jede Vorstellungskraft halt. Wir sind definitiv nicht, wie wir sein sollten, als Menschen insgesamt. Wir sind nicht so, wie wir sein sollten. Die Sündennatur ist offensichtlich für deine Augen, wenn du einfach nur mal die Augen aufmachst. So, jetzt sagt aber die Bibel, genauso wie das passiert ist, so wirst du durch Jesus ein Gerechter. Jesus sagt, du kommst nicht durch deine Werke in den Himmel oder so, du musst von Neuem geboren werden. Du gibst Jesus dein komplettes Leben hin und er gibt dir dein komplettes Leben und er legt da ein Samenkorn der Errettung in dich rein. Dein Geist wird wiedergeboren. Du hast ja auch festgestellt, ich bin lebendig geworden in anderer Weise. Es ist definitiv was komplett anders als am Tag vorher, als du errettet worden bist, wenn du diese Art Bekehrung halt hattest. Und weißt du, du bist vor Gott völlig gerechtfertigt. Und es ist auch so, mit dem neuen Bund verhält es sich ein Stück weit wie halt mit der Sündennatur halt einfach. Du hast eine andere Natur eingepflanzt bekommen. Du musst nicht abstrampeln, um heilig zu werden. Gott hat was Heiliges in dich reingelegt und das muss halt einfach aus dir rausfließen. Im Grunde dein Job als Christ ist halt einfach diese neue Natur Jesu halt einfach. Die Bibel redet da von dem alten Menschen, dem neuen Menschen. Du sollst den alten Menschen ablegen und den neuen anziehen. Du musst halt gucken, dass die Natur Jesu in dir halt mehr und mehr wirkt. Das ist unser Job. mehr und mehr halt gucken, dass Jesus in uns wirkt. Und es fließt halt wie aus einer Quelle. Weißt du, wenn die Quelle getrübt ist, ist das Wasser immer trüb, was da rauskommt. Aber wenn die Quelle sauber ist, weißt du, dann musst du wahrscheinlich trotzdem mal Buße tun, weil irgendwo unten drunter halt eine Verunreinigung reinkommt halt. Aber grundsätzlich kommt schon mal sauberes Wasser raus. Weißt du, du hast was, womit du arbeiten kannst als Christ. Ja? Und das ist die letzte Sache noch. Paulus sagt dann halt, unser Job ist jetzt eigentlich, wir müssen verwandelt werden durch die Umgestaltung unseres Verstandes halt einfach. Okay. Es ist halt definitiv, du bist neu gemacht worden, du bist von Neuem geboren worden. Wer diese Erfahrung gemacht hat, der hat sie halt gemacht und der weiß, ich hab's. Also der weiß definitiv, wovon ich rede. Also der in dieser Weise Christ geworden ist, weiß, wovon ich rede. Ich denke, jeder, der sich wirklich ernsthaft so bekehrt hat, wie gesagt, ich bleibe jetzt nicht die Erfahrung von Leuten, die christlich aufgewachsen sind. Ich weiß, dass die es teilweise ein bisschen schwieriger sogar haben. Aber jedenfalls weißt du, du hast was neu gemacht bekommen, aber du stellst ja auch fest, das ist nicht alles. Weißt du, du stellst auch fest, wenn du in den Spiegel guckst, ist immer noch derselbe Typ. Weißt du? Ich bin definitiv ein Kind Gottes, ich gehe mit Jesus, aber du stellst ja trotzdem fest, ich bin trotzdem 40 geworden, da sind trotzdem die Haare irgendwie grau geworden ein Stück weit, hier sind sie auch ein bisschen weniger, hier ist ein kleines bisschen Speck über meinem Sixpack, okay, also ich bin 40. Weißt du, du bist ja immer noch im Körper drin, der ist jetzt offensichtlich, der ist nicht komplett radikal umgestaltet worden. Und was du halt auch feststellst, in dir drin, deine Gedanken und deine Gefühle, die sind auch nicht 1:1 hundertprozentig verändert worden. Du hast ja immer noch Gedankenmuster, die du schon als Kind halt reinbekommen hattest und die musst du Stück für Stück loswerden. Das musst du durch das Wort Gottes ersetzen. Es ist nicht das Problem, dass du die falsche Natur hast. Du hast die richtige Natur, wenn du ernsthaft Christ geworden bist halt. Ja, danke auch. Gut, wo war ich? Jetzt. Okay, also dein Problem ist nicht, dass du noch die falsche Natur hast. Du hast die richtige Natur. Es ist nur, dein Denken muss umgestaltet werden. Und du musst halt dem Herrn Raum geben halt einfach. Wenn du nie Zeit mit dem Herrn verbringst, was willst du, also, wo willst du landen, ey? Wenn du dir alles immer anguckst, was die Welt macht und die gleichen Sachen machst. Aber du musst halt aus Glauben sündigen. Weißt du, du hast die alte Sündennatur wird eigentlich am Kreuz gekreuzigt. Es ist halt nur, dass dein Verstand nicht ganz mitgekommen ist. Du denkst halt immer noch Altes Testament halt. Du denkst immer noch, du wärst immer noch ein Sünder halt einfach. Du denkst halt eigentlich von dir immer noch als den kleinen, schwachen Sünder, der es nicht packt. Und da musst du halt dein Denken umstellen, weil es nicht stimmt. Du hast eine andere Natur bekommen. Das muss ich für mich halt auch, da müssen wir ansetzen. Also da mag ich, das müssen wir ergreifen. Nicht einen Haufen, eine Liste von Sachen abarbeiten, sondern du musst halt ergreifen, warte mal, die Natur Jesu ist in mich reingelegt worden und die muss halt arbeiten. Halt, du musst deinen Verstand hier, da ist das Schlachtfeld, da musst du arbeiten. Hier, da, diese Connection. Okay, ich muss einfach einen Punkt runtersetzen. Nee, ich darf nicht. ich habe keine 5 Minuten, ich habe schon meine 5 Minuten überzogen. Ich werde jetzt auch nicht mit euch diskutieren, aber es ist schöner so als andersrum. Es ist cooler, als hättet ihr jetzt gesagt, ah, es war schon vor 20 Minuten öde. Ich hoffe, es war nicht so cool. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Noch als Anwendung, also wie gesagt, mach den ersten Schritt. Diesen ersten Schritt musst du halt machen. Diese Sündennatur, die musst du loswerden. Du musst von Neuem geboren werden. Du musst den Herr in deinem Leben werden lassen. Das ist der Weg. Das ist der Weg, den die Bibel halt eigentlich anbietet. Nicht irgendwie ein Mix aus 10 Geboten und ein bisschen Bibel lesen. Es ist Jesus dein Leben anvertrauen. Gut, steh doch mal mit mir auf. YouTube, du kannst auch mal von deiner Couch hoch dich bewegen, wenn du mal einen Schritt des Aktiven halt machen möchtest. Es ist jetzt einfach ein Gebetsangebot. Du kannst diese Worte benutzen und wenn du es von Herzen ernst meinst, dann bewirkst was, aber das wirst du selber feststellen. Herr Jesus, ich erkenne an, dass ich gesündigt habe und dass ich nicht gewesen bin, wie ich sein sollte. Und ich danke dir, dass du das für mich am Kreuz getragen hast. Und dass du mir deine Natur geben möchtest. Ich empfange dich in meinem Herzen. Und sei du Herr in meinem Leben. Ich will mit dir leben. Amen. Okay, solltest du es wirklich zu deinem Gebet gemacht haben, dann schreib dem Pastor eine E-Mail, pastor@cclm.de. Und ansonsten war es schön, mit euch Zeit verbracht zu haben. Schön, dass du zugeguckt hast und einen schönen Sonntag noch euch. Dankeschön.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd Zetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2-mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.